Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Ida, ich habe mich vorhin tatsächlich gefragt, so in der Vorbereitung auf den Podcast, wann die letzte Folge war, wo wir beide daheim waren. Das ist auf jeden Fall schon eine Weile her, weil auch jetzt ist das nicht der Fall. Du bist in Frankreich und ich bin in München. Ein bisschen vertauschte Rollen.
Ja, aber wir sind eigentlich in Italien, also im Ostertal.
Oh.
Aber ja, also es ist am Mont Blanc immer noch. Also okay. Es ist schon ziemlich dicht da, wo du 6 Wochen lang warst.
Oh, wie komme ich jetzt aus Frankreich?
Hoppla. Den gesperrten Tunnel entfernt.
Okay. Naja, aber immerhin, zumindest bist du nicht daheim. Die Info stimmt zumindest.
Ja.
Aber ja, nichtsdestotrotz sind wir zurück an den Mikros. Ja, erzähl mal, wie geht's dir denn? Wie ist die Erfahrung, die du da gerade machst?
Also, ich habe vorher schon zu Johannes gesagt, der Podcast heute wird spannend, weil entweder ich antworte irgendwann nur noch einsilbig, weil ich so müde bin, oder was bei mir auch passieren kann, wenn ich super müde bin, ich rede wirres Zeug und davon ganz viel. Also wenn, musst du mich stoppen.
Okay.
Ich bin hier so im Auto gekauert und wir sind bei der Tor, die Katharina verpflegen. Da war am Sonntag um 10 Uhr Start. Und seitdem
ganz kurz,
haben wir
Tor ist?
Es heißt Tour de France. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es sind 330 Kilometer. Es gibt auch 450 Kilometer, glaube ich.
Klar.
Also absolut gestört. Nein, aber absolut wahnsinnig. Ich finde es wirklich extrem bewundernswert, wie man so eine lange Strecke am Stück laufen oder wandern kann.
Mhm.
Vor allem die meisten machen das halt ohne Schlaf, beziehungsweise mit so 2x30 Minuten Naps oder so. Und ja, es ist hier so richtig Herbst, also seit wir Sonntag hier angekommen sind, hatte ich lange Hose, Fließpulli, darüber eine Jacke, eine Regenjacke, über die letzte Nacht, weil es durchgeschüttet hat, über der Regenjacke einen Regenponcho und also es ist super kalt, es ist alles nass und wir verpflegen Katharina eigentlich alle 15 bis 20 Kilometer. Mit dem Hin- und Herfahren dazwischen ist man eigentlich die ganze Zeit sozusagen in Action und immer halt dieser Adrenalinabfall und auch halt die Anspannung vorher, bevor sie in die VP kommt und so. Das ist so spannend, aber auch so ermüdend. Und ich fühle mich, als hätte ich selbst ein Rennen gemacht, obwohl ich mich eigentlich immer nur die paar Meter vom Auto zur Verpflegungsstation und zurück bewege.
Mhm.
Das ist ganz interessant.
Wie ist denn für dich jetzt die Erfahrung, mal wirklich quasi auf der anderen Seite zu stehen und mal selbst das Crewing zu machen? Wie ist das für dich?
Also ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht, sowohl beim UTMB, bevor da war, als auch bei der WM letztes Jahr bei den Short-Trailern. Einfach insgesamt habe ich es schon ein paar Mal gemacht, aber natürlich nie so, wie soll ich das sagen, als ich damals im Team mit The North Face beim UTMB verpflegt habe, war es am ehesten noch bei einem sehr langen Rennen. Aber da war ich nicht die Lead-Crew, sondern ich war mehr so der Supporter. Und jetzt finde ich es schon, also zum einen ist das Rennen, hat einen ganz anderen Charakter, würde ich sagen, als so Trailrennen sonst. Das ist eine super lange Strecke, das heißt, die müssen alle super Kräfte sparen, sich fortbewegen, dann geht's super doll, vor allem ums Verpflegen, ums Zeit nehmen in den Verpflegungsstationen, ums immer wieder trocken anziehen und ja, es ist irgendwie einfach eine ganz andere Art von Rennen. Es erinnert mich fast mehr an so ein Survival Camp-Modus, weil auch wenn ich jedes Mal, wenn ich in die Verpflegungsstation komme und wir versuchen für Katharina die Sachen parat zu stellen, also Johannes hilft mir, dann schaue ich in so viele völlig erschöpfte, leere Gesichter und denke mir nur, die sehen aus, als haben die 5 Tage nicht geschlafen. Und es ist halt gefühlt, ja, in jeder Verpflegungsstation so. Deswegen ist es irgendwie mal nicht nur auf der anderen Seite, sondern es kommt mir fast vor, als ist eine komplett andere Disziplin als das, was ich sonst mache. Obwohl ich auch sagen würde, dass ich Ultraläuferin bin.
Ja klar, also bitte. was muss man denn noch machen, als 170 Kilometer oder 100 zu laufen, um sich als Ultraläuferin bezeichnen zu dürfen?
Würde dich das reizen, mal 330 Kilometer zu laufen?
Nö, also kann ich ganz schnell und ganz klar beantworten. Also aktuell und hoffentlich auch erstmal reizt mich das gar nicht. Ich meine, mich reizen ja aktuell auch nicht mal 170 Kilometer oder 100. Also da sehe ich mich gerade noch nicht. Oder was heißt reizen? Vielleicht irgendwann, aber wirklich 330. Ich meine, da ist halt
ist
dann wirklich
verrückt.
Ja, da ist dann wirklich auch irgendwann die Frage, ist das vielleicht wirklich eine andere Disziplin? Also, keine Ahnung, wir hatten es ja auch vorhin so ein bisschen in der Vorbesprechung, so ist das dann wirklich dieser Urkern vom Trailrunning, so dieses Survival Mode is on und wir marschieren, bis wir nicht mehr können? Also, weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie eine total spannende Frage. Ist das jetzt noch die Disziplin? Ist das eine andere? Gibt es inzwischen im Trailrunning wirklich andere Disziplinen und Unterschiede?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich hatte heute erst eine Diskussion mit einem Filmer von der Katharina. Der hat nämlich zu mir gesagt, den Satz, er ist auch gerne Läufer, aber er würde nicht sagen, dass er Trailrunner ist, weil er läuft nur sowas wie 20er und 30er. Dann habe ich halt gesagt, wieso nicht? Das ist genau gleich Trailrunning, wenn es auf den Trails ist. Und dann hat er sich so richtig gefreut und dann gesagt, aber normalerweise sagen immer alle, die Ultras sind Trailrunning. Und dann habe ich halt das Gleiche gesagt, wie wir es eh im Podcast schon mal sagen, dass ich halt das überhaupt nicht finde und dass ich es total schade finde, wenn er das sagt, weil auch 20 oder 30 Kilometer ist genauso Trailrunning. Selbst 10, 5 Kilometer auf den Trails ist völlig egal. Es ist abseits der Straße, es ist auf den Trails. Und ich finde auch im Rennformat ist es mindestens so spannend, wenn nicht spannender, weil das mehr Kopf an Kopf noch ist. Also ich finde es total faszinierend und ja, fand es auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, als er das erst so gesagt hat und sich selbst so runtergemacht hat.
Ja, ich hatte eine ähnliche Erfahrung jetzt letzte Woche am Morgen vor meinem Rennen tatsächlich. Saßen wir beim Frühstück und ich bin ja 21 Kilometer mit 1700 Höhenmetern gelaufen am Samstag. Also ja. Vergleichsweise
haben wir auch noch, das muss man schon versagen.
Ja, der kommt noch, aber vergleichsweise, also kurz im Vergleich jetzt zu 170 oder 50, aber immer noch lang und vor allem auch steil. Und dann saß ich neben so einem Typ, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wer das war. Und dann sagt er irgendwann zu mir, ja, aber die Strecke, die du halt läufst, die ist ja eh easy peasy, oder? Das sollte ja voll einfach gehen, wo ich mir auch dachte, ey, also das hat mich schon wieder völlig angezündet. Ich habe mir dann aber gedacht, nee, schieß jetzt deine Energie nicht raus in dieser Diskussion. Ich habe auch einfach nur gesagt, du, ich glaube, mach erstmal diese Distanz mit den Höhenmetern drin und im besten Fall noch schnell und dann können wir nochmal über easy peasy sprechen. Also finde ich wirklich schade, dass immer diese extreme Distanz mit, also genommen wird.
Das kann man gar nicht vergleichen, als ob man sich irgendwo mehr oder weniger anstrengen würde. Ich finde das ganz, völlig verkehrt einfach. Nicht mal einfach blöd zu sagen, sondern es ist einfach verkehrt. Das stimmt einfach nicht.
Ja, und auch einfach so ein bisschen überheblich und auch einfach ein bisschen, keine Ahnung, einfach schade gegenüber den Leuten, die halt sich wirklich die Seele aus dem Leib laufen, wenn die bei kurzen und schnellen Distanzen am Start sind. So, also das ist so brutal und so hart. Also keine Ahnung, ich finde das wirklich schade. Das muss mal so ein bisschen umgedacht werden. Lang heißt nicht immer, dass das einzig Krasse und Richtige ist. Also ja.
Total. Naja. Ja, mal schauen, wie das hier weitergeht die nächsten 3 oder 4 Tage, weil Katharina plant, am Mittwoch ins Ziel zu kommen und mal schauen, ob der Plan aufgeht. Bisher geht's ihr sehr gut und ich hoffe, das bleibt so. Aber ich bin mal gespannt, wie wir alle aussehen, wenn es dann am Mittwoch soweit ist. Und ja, letzte Nacht gab's hier schon Schnee. Es ist halt echt richtig herbstlich, also oben am Pass, aber trotzdem.
Echt schade, dass das jetzt genau in diese Woche gefallen ist, wo halt dieser Wetterumschwung so drin ist. Ja. Ich meine, so ein Spätsommer, da wäre das natürlich nochmal irgendwie um einiges angenehmer gewesen. Das tut mir natürlich sehr leid. Bei welcher Kilometerzahl ist die Katharina jetzt im Moment?
Also die letzte Verpflegungsstation, wo wir eben waren, ist 161 Kilometer gewesen.
Alter, okay, also schon.
Ja, okay. komplett weit. Ja. Und die nächste Station, wo wir sie wiedersehen, sollte 180 sein. Es ist jetzt nämlich so die längste Distanz, wo wir sie nicht sehen, auch zeitlich in den letzten Tagen und auch jetzt bis morgen Abend. Deswegen haben wir das ja für den Podcast so gewählt, dass es genauer sich ausgeht, selbst wenn sie nicht in ihren Splits ist. Und ja, es ist einfach irgendwie ein Abenteuer. Es ist jedes Mal, wenn wir wieder zum Auto gehen, dann die Taschen einladen, alles versuchen für die nächste Station vorzubereiten. Irgendwie, man hat gar keinen Rhythmus mehr, man realisiert gar nicht mehr, okay, jetzt sind es irgendwie 30 Stunden um, okay, jetzt ist eigentlich nachts um 4. Es ist total verrückt und ich bin gespannt, wann der Moment kommt, wo gar nichts mehr geht. Aber bisher funktionieren wir noch alle ganz gut und Katharina sowieso, die muss dabei ja noch laufen.
Ja, ich möchte hier mal ganz kurz anmerken, also ich meine, das ist ja schon eine ein organisatorisches Talent, was hier bewiesen wird, dass wir oder du vor allem jetzt extra diese Zeitlücke für den Podcast ausgesucht hast, wo die Chance, dass was schief geht, am geringsten ist.
Jetzt wollen wir es mal nicht beschwören, nicht dass gleich mein Handy klingelt. Nein.
Ja, also, aber wir machen alles, um euch wirklich hier mitzunehmen und live zu dabei. Liefern. Ja.
In diesem mittelschwer stinkenden, feuchtnassen Auto.
Ja. Ja, darum beneide ich dich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Ich bin mal gespannt am Donnerstag, wenn es zurückgeht, wenn wir hoffentlich heile zurück in Innsbruck ankommen. Da habe ich noch eine Untersuchung von der Hüfte und hoffe, dass wieder dass alles so gut ist, dass ich vielleicht mit dem Laufen starten darf nach den 2 Wochen Laufpause. Also bisher war ich echt nur aquajoggend im Wasser oder halt schwerelos unterwegs. Und am Donnerstag, wenn wir nach Hause kommen, erwarten uns 20 cm Neuschneevorhersage bei uns zu Hause. Nicht mal am Berg, also oben, sondern bei uns zu Hause. Mal schauen, wie das ist.
Ja.
Aber jetzt erzähl du mal, wie ist es, zurück in München zu sein?
Ich hab's ja schon gesagt, ich bin überglücklich, muss ich wirklich sagen, wieder daheim zu sein. Es ist aber trotzdem, also ich bin gestern Abend zurückgekommen und bin in meine Wohnung rein und bin hier erstmal durchgeschwebt und ja, hab's total, also hatte wirklich 5 richtig glückliche Minuten, wo ich einfach nur auf der Couch lag und kurz angekommen bin und dann war es vorbei, weil ich doch einige Spinnen jetzt hier in meiner Wohnung begrüßen durfte nach den 8 Wochen, die ich nicht da war. Die mussten dann erstmal kurz beseitigt werden.
Hattest du Pflanzen, die in der Zeit versorgt werden mussten? Nee, oder jetzt?
Ich habe keine Pflanzen, gar keine. Ich habe einen Kaktus, ich habe so einen Deko-Kaktus, aber das ist es tatsächlich. Ich bin super schlecht mit Pflanzen, deswegen habe ich keine.
Aber dann hattest du da zumindest nicht die Sorge, dass die alle eingegangen sind, wenn du zurückkommst. Das ist doch gut.
Nee, das stimmt. Das hatte ich nicht. Ich habe auch, mein Papa hat sich sehr rührend um meine Wohnung gekümmert in meiner Abwesenheit. Also es war jetzt nicht so, dass hier alle Schotten dicht waren 8 Wochen lang, aber nichtsdestotrotz, ich meine, 8 Wochen ist schon eine Zeit und ja deswegen habe ich gestern erstmal hier mir Zeit genommen, meine Wohnung auf Vordermann zu bringen, auszupacken, wie es halt so ist, was wir immer direkt machen, waschen und so. Bin heute glückselig durch München ein bisschen spaziert schon, weil ich heute mal lauffrei habe und bin wirklich richtig, richtig happy. Aber man merkt schon, dass es einfach immer braucht. Das war die letzten Jahre auch immer so. Ich meine, ich war jetzt die letzten Jahre immer quasi, jetzt mal, letztes Jahr war eine Sondersituation, aber auch das Jahr davor war ich ja auch 8 Wochen unterwegs im Sommer. Und das ist dann, braucht dann schon immer so ein bisschen, bis man wieder daheim angekommen ist, weil man ist ja dann wirklich 8 Wochen mit vom Team umgeben und in dieser Team-Bubble drin. Und von einem Tag auf den anderen ist man dann halt wieder im normalen Leben und allein und so und im anderen Alltag. Und das braucht schon immer so 2-3 Tage, bis man sich da wieder eingefunden hat. Aber ja, ich bin auf jeden Fall richtig happy, muss ich wirklich sagen. Ja.
Oh, das freut mich zu hören. Und das klingt, als wenn du wirklich ja einfach angekommen bist.
Ja, also meine Nachbarin hat mich heute auch ganz happy empfangen, dass ich wieder da bin. Und sie hat auch gemeint, es ist doch ein wunderschönes Gefühl und Zeichen, wenn man gerne nach Hause kommt. Und damit hat sie völlig recht. Und genauso war es gestern. Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig gerne nach Hause gekommen und bin jetzt froh, jetzt mal einen Monat auch in München zu sein. Ja,
das glaube ich.
Werbung.
Ich hatte bisher toi 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 wenig mit Verletzungen zu kämpfen, aber was ich vor allem über die vergangenen Wochen jetzt in Frankreich gemerkt habe, ist, dass eine regelmäßige Physiobehandlung und gutes Krafttraining wichtig sind, um mit meinem täglichen Training klarzukommen. Und daheim in München habe ich den Basti, meinen Physio des Vertrauens, der mich unterstützt und mich regelmäßig behandelt. Und das hilft mir natürlich sehr dabei, meinen Körper in Balance zu halten. Aber ja, wenn ich reise, ist es ziemlich schwierig. Wie machst du das, Ida?
Oh ja, ich kenne das leider zu gut. Vor allem, wenn ich mal keine Schmerzen oder Wehwehchen verspüre, dann kommt die Nachbereitung bei mir ehrlich gesagt ganz schön kurz. Und ich nutze die Zeit, die ich über habe, lieber noch einen Kilometer mehr zu laufen, als was Präventives für meinen Körper zu tun und Verletzungen vorzubeugen. Aber ich habe da jetzt die Exact Health App für mich entdeckt. Das ist eine zertifizierte Physiotherapie-App, entwickelt von Sportphysiotherapeuten, die viele Rehabilitations- und Präventionspläne mit Fokus auf Fuß, Knie, Hüfte und alles, was man so an typischen Laufverletzungen kennt, legt. Die Pläne lassen sich auch ganz einfach in den eigenen Trainingsplan mit aufnehmen.
Die Anpassung der Pläne basiert auf Schmerzen, Feedback und Fortschritten und außerdem gibt's in der App Trainingsvideos und unterstützende Artikel, die es euch ein bisschen einfacher machen. Verfügbar ist die Exact Health App im Apple Store und im Google Play Store. Mit unserem Code Höhenmeter, alles groß geschrieben, HOEHENMETER, bekommt ihr bis zu 40% Rabatt auf 3- und 6- Monatspläne.
Den Link und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserer Podcast-Beschreibung.
Werbung Ende.
Du hast gerade schon gesagt, du hast heute Lauf frei. Hast du denn ein Training der Woche für uns?
Das Training der Woche.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich den Lauf bei den Infinitrails als Training der Woche genommen, weil das quasi ein Teil meiner Trainingswoche war. und zwar, ja, deswegen machen wir jetzt Training der Woche, dann machen wir Rennbericht draus. So halbe,
okay,
halbe.
Das ist ein guter Deal.
Ja.
Ich habe da nämlich noch eine Frage zuerst zu.
Ja.
Weil ich war selbst noch nie bei den Adidas Terex Infinitrails. Es ist nun ja eher so ein Adidas-Event, muss man ja dazu sagen. Aber
was?
Ich verfolge es natürlich. Und es ist so, dass, also du bist ja im Team gelaufen, im Mixteam. Ciao, Bella. Du bist die S-Runde gelaufen, jemand anderes eine M und noch jemand eine L-Runde aus deinem Team. Lauft ihr hintereinander als Staffel? Lauft ihr gleichzeitig? Das habe ich nicht so ganz durchschaut.
Also es war mal ganz zu Beginn, war es eigentlich so gedacht, dass man hintereinander läuft, wirklich als Staffel. Aber da die Loops halt schon echt lang sind, die waren früher noch länger, also heute oder jetzt inzwischen sind es 21 Kilometer mit 1700 Höhenmetern, 35 Kilometer mit 2,7, glaube ich, und 44 mit, weiß ich nicht, 3,5 oder so. Also wirklich auch knackige,
also
Strecken.
Viel, ja.
Und früher war der M-Loop 44 und der L-Loop 63, also nochmal größer. Und da war das einfach zu lang. Also da waren die Strecken zu lang, um sie hintereinander zu laufen. Weil wir reden hier jetzt nicht von nur Elite, sondern das ist ja ein ganz großes Community-Event und da wurden dann die Zeitfenster einfach nicht erreicht. Und deswegen ist es inzwischen jetzt so, dass alle Strecken gleichzeitig starten. Also es ist ein Massenstart und dann laufen alle Strecken gleichzeitig los und dann werden eben die Zeiten addiert am Ende.
Ah, okay. Weil ich habe nur ein Video gesehen, dass ihr zusammen eingelaufen seid. Und dann habe ich gedacht, ihr seid hintereinander gelaufen. Aber wahrscheinlich hat dann einfach der von der L-Loop logisch länger gebraucht als du mit der S-Loop und der andere mit der M-Loop. Und dann konntet ihr trotzdem zusammen einlaufen, oder?
Genau. Wir haben dann, also Martin und ich bin ja mit zwei Martins gelaufen. Und Martin Antermatten und ich, wir haben dann quasi im Ziel auf den Martin De Matteis gewartet und haben ihn dann empfangen, um dann mit ihm durchs Ziel zu laufen.
Cool.
Und ja, also ich muss wirklich sagen, ich liebe die Infinitrails eben besonders wegen dieser Teamwertung. Also es gibt ja auch Einzelläufe, man kann auch alleine laufen, aber dieses im Team laufen ist halt schon echt cool. Also der Martin De Matteis hatte auch echt einen harten Tag, der L-Läufer, und meinte, er wäre raus, wäre er nicht fürs Team gelaufen. Und das ist halt genau das, was es irgendwie so ausmacht. Man fightet sich halt dann durch für Teamkollegen oder Teamkolleginnen.
Ja. Und trotzdem rennt man ja das Rennen allein. Also es ist eigentlich ja die beste Mischung.
Ja, voll. Also es ist wirklich cool. Und ich hatte vor dem Rennen schon ein bisschen Bammel, weil ja halt auch so nach dem OCC und so, ich wollte halt nicht nochmal so einen miesen Tag erwischen. Das wäre für den Kopf nicht gut gewesen. Obwohl ich ja schon ziemlich aufgeräumt war vor den Infinitrails, aber ich habe es ja auch in der letzten Folge zu dir gesagt, so nochmal versagen wäre halt irgendwie blöd.
Wobei Versagen echt hart ist.
Aber ja, du weißt, was ich meine. Oder nochmal eine blöde Erfahrung wäre halt schade. Und deswegen war mein Druck schon ein bisschen da. Und der war aber dann im Startbereich voll weg. Bei den Infinitrails ist schon auch Party. Also sowohl im Start als auch im Ziel, als auch dann abends, vor allem bei der Siegerehrung. Und deswegen im Start war es so cool, mit meinen Jungs da zu stehen. Und alle hatten Bock. Und mein Lauf lief auch richtig, richtig gut. Und ich habe sogar fast den dritten Mann noch bekommen. Also ich habe versucht, da auch so ein bisschen zu betteln. Und ich meine, da geht es ja um Zeit. Sprich, es geht um Sekunden, die da zusammengezählt werden. Deswegen war das schon auch ein All-Out-Lauf.
Ja, voll cool.
Und ja, war richtig, richtig cool. Und ich habe halt auch gemerkt, dass einfach die Trainingswochen in Chamonix sich auch ausgezahlt gemacht haben und dass ich, ja.
Und lass mich raten, du bist nicht so gelaufen, dass du 21 Kilometer lang gedacht hast, easy peasy, sondern.
Genau, also es war wirklich, hat wehgetan.
Es sah richtig cool aus auf dem einen Schnipsel, den ich gesehen habe, da seid ihr so am Grat gewesen, auch richtig weit oben. Das sah total schön aus in der Strecke. Aber ist es so, dass es ein langer Uphill ist und ein Downhill oder sind es zwei Anstiege oder sowas?
Genau, es ist, also man läuft quasi in meinem Loop zumindest zum Gamska-Kugel hoch, also einmal hoch und einmal runter, aber man darf es halt nicht unterschätzen, weil es kommt quasi, wenn man denkt, man ist oben, kommen nochmal drei so kleine Zacken, die es aber richtig in sich haben, weil die halt so technisch sind. Und generell, ich muss wirklich sagen, Gastein, Bad Hofgastein, das ist eine wunderschöne Trailgegend. Die Trails sind mega, es ist nicht, also es ist wirklich ein wahnsinnig schönes Laufparadies. Und es geht eben einmal lang hoch und dann einmal lang runter und es macht wirklich Spaß und ich habe wirklich, also es war wirklich richtig, richtig wichtig und schön für meinen Kopf und für mich, dieses Erlebnis zu haben. Ich meine, ich habe dann die Einzelwertung quasi für den S-Loop gewonnen, also ich bin schnellste Dame geworden und ich habe aber vor allem mit meinen Jungs gewonnen, die Mix-Kategorie und das ist natürlich richtig schön, also das ist dann ein schöner Abschluss von diesen 8 Wochen und es ist auch ein schöner Turnaround vom OCC-DNF und deswegen, ja, es ist mein Training der Woche, weil es halt nicht nur mental natürlich ein schönes Erlebnis war, aber auch halt trainingstechnisch, weil ich einfach, ja, schon fit bin gerade und es war schön, das zu merken und deswegen gehe ich jetzt mit dem Kopf halt in meinen letzten Part meiner Saison, genau.
Sehr gut, aber um nochmal auf das vorhin zurückzukommen von dem Herrn vom Frühstück, du gehst ja so 20 Kilometer dann schon viel, viel schneller an oder rennst dir insgesamt auch viel schneller, als du die 50 oder 56 Kilometer beim OCC gelaufen wärst, oder? Ja. Das muss man, glaube ich, einfach nochmal dazu sagen. Ich glaube wirklich, dass manche Leute denken, naja, man läuft das gleiche Tempo dann einfach für unterschiedlich lange Zeiten und das ist nun mal einfach nicht so.
Also vielleicht, um es bildlich ganz schön zu verpacken, weil ich hatte jetzt bei den 21 Kilometern, bin ich wirklich die ersten, also bis oben eigentlich mit den ersten 5 Männern gelaufen und habe mich halt da versucht reinzuhängen. Das wäre beim OCC undenkbar. Und
liegt aber auch daran, wie er besetzt ist. Also es kann bei einem Ultra schon auch passieren. Nur halt, ja, aber du läufst in einer ganz anderen Herzfrequenzzone los, oder nicht? Also
ja, aber jetzt mal unabhängig von Männern oder Frauen, aber halt auch einfach das Risiko, dass man geht. Also bei 21 Kilometern und 1700 Höhenmetern da, also ich war 2:39 unterwegs. Das ist eine Zeit, die kann man irgendwie, keine Ahnung, da hatte ich zumindest das Gefühl, auch wenn ich jetzt vielleicht ein Risiko eingehe, das kann ich überbrücken. Aber bei einem OCC ist es halt wahrscheinlich der Weg ins DNF oder halt in einen richtig miesen Tag. Also, und das meine ich allein vom Headset, ist es einfach schon ganz anders. Also man startet einfach wirklich so, wie es halt geht, mit Vollgas bis oben hin und bis unten hin. Und geht halt aufs Ganze.
Genau, weil egal welche Probleme aufkommen, ob es Schmerzen sind, ob es Magen ist oder so, man kann halt irgendwie sich im Kopf sagen, ich kann das ins Ziel retten, weil das sind, ich laufe nur noch eine Stunde oder zwei.
Genau.
Das ist halt echt, aber trotzdem investiert man natürlich auch mehr. Man ist risikobereiter und man rennt halt einfach schneller los, weil man kann auch einfach so einen kurzen Bereich in der höheren Zone laufen, während wenn du so einen Ultra angehst, dann kriegt man halt hinten raus die Quetschung.
Wobei das auch interessant ist, weil ich meine, also auch inzwischen beim OCC und das ist ja, also das sind 56 Kilometer, 3,5 hoch. Wir reden bei den Männern, weiß ich gar nicht, 5 Stunden irgendwas, Frauen 6 Stunden grob. Auch da, ich meine, wir haben es ja gesehen, wie die Leute losballern. Ist das inzwischen so?
Ja, das war beim UTMB ja nicht anders. Also die Katie ist die ersten 10 Kilometer in unter 40 gelaufen und die haben ja auch schon Höhenmeter. Also
alter Leck. Okay.
Klar, aber ich würde sagen, das UTMB-Rennen da jetzt eh eine Ausnahme sind. Nur grundsätzlich beim Ultra und ja, in Innsbruck oder in einer Zugspitze nicht so, aber in Innsbruck sind wir auch ultra schnell losgelaufen. Ich finde aber, dass man trotzdem halt, auch wenn alle schnell loslaufen, das halt hinten raus dann eher nochmal merkt. Oder vor allem, wenn man es nicht so gewohnt ist, schnell im Flachen zu laufen, wenn es dann doch recht flach startet und dann doch am ersten Anstieg oder am zweiten Anstieg merkt, wenn Leute um einen rum vielleicht doch ein bisschen zu schnell angegangen sind oder man selber oder Und ich finde, bei den 20 Kilometern, wie du es selbst gerade gesagt hast, da kannst du dann trotzdem sagen, du, das schaffe ich schon irgendwie. Da leide ich jetzt, das ziehe ich so durch.
Ja, also ich finde das schon. Das ist eine
absehbare Zeit.
Ja, also ich finde das schon interessant, wie sich das halt auch verändert hat oder wie das immer noch krasser wird, so diese Geschwindigkeiten auf dem Trail und so. Aber ich muss sagen, mir hat das, ich habe ja kurz überlegt gehabt, am Samstag die 35 zu laufen und nicht, und der Martin quasi die 21, und ich war am Ende Gott froh, dass ich die 21 gelaufen bin, weil ich muss echt sagen, vom Kopf war ich noch nicht bereit für 35, weil das sind dann schon, das sind halt mindestens eine Stunde länger, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, und ja. Dafür war ich einfach nicht bereit, weil 3,5 Stunden ist dann schon nochmal einfach ein Unterschied zu 2,5, und auch die Höhenmeterzahl war schon nochmal drüber und so. Und da habe ich richtig gemerkt, Gott sei Dank ist es für mich in Anführungszeichen nur die 21-Runde heute. Das kriege ich geregelt mental, aber alles andere war irgendwie noch zu frisch nach dem OCC. Gar nicht mal körperlich, sondern echt mental. Und ja, deswegen war das alles in allem echt ein richtig cooler Tag. Und wer es gesehen hat, weiß ich nicht, auf Social Media, wir hatten am Abend eine Bierdusche, so wie sich das gehört in Bad Hofgastein.
Ja, das ist die Geierung immer im Schwimmbad, oder?
Ja, in der Therme. Das ist schon echt eine Riesenparty. Also ich gehe aber immer nach der Siegerehrung, weil ich bin ja jetzt nicht so der Fan von sowas. Aber,
von Tanzen schon.
Von Tanzen schon, aber nicht von Wasser. Ich bin ja eine absolute, also Thermen generell bin ich nicht so der Fan. Aber das ist schon echt ein Erlebnis. Also ich kann das wirklich jedem sehr ans Herz legen. Das ist einfach ein richtig cooler, spaßiger Event. Naja, aber ja, das waren die Infinite Trails. Das war mein Training der Woche. Hast du denn ein Training der Woche? Oder ist es noch zu früh, das zu fragen? Ich weiß gar nicht.
Doch, und du hast eine ganz gute Anekdote gesetzt. Ich bin eine Wasserratte geworden. Also, mich findet man eigentlich nur noch im Wasser.
Okay.
Ist schwer zu sagen, weil ich eigentlich jeden Tag Aquajoggen war, welches Aquajoggen ich jetzt nehme. Aber sie unterscheiden sich auch nicht so, weil die Strecke ist immer die gleiche. Aber ich habe mich ein bisschen damit angefreundet. Ich suche mir immer so irgendwelche Challenges raus, damit die Zeit schneller vergeht. Irgendwie jede zweite Bahn ein bisschen frequenter oder halt Minutenfrequenzen oder so. Aber es ist schon recht eintönig, muss ich gestehen. Am Freitag bin ich nach dem Aquajoggen dann auch geschwommen. Das ging nämlich auch schmerzfrei. Und da bin ich echt viel geschwommen. Und ich habe das allererste Mal, seit ich halt, also früher im Internat musste ich oft morgens als Frühtraining schwimmen oder Aquajoggen. Da habe ich immer nicht verstanden, wenn andere gesagt haben, ja, man schwitzt auch so im Wasser. Und ich dachte immer so, ich friere einfach nur von dem Moment, wo ich das Wasser berühre, bis ich rausgehe. Und dann bin ich richtig durchgefroren und freue mich auf die warme Dusche. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben beim Schwimmen und im Schwimmbecken geschwitzt, weil ich mich so angestrengt habe.
Ich habe ein paar Fragen.
Heißt mal was.
Also ich habe jetzt ein paar Fragen zu diesem Bild vom Aquaschwimmen. Aquajoggen, Entschuldigung.
Ja.
Entschuldigung.
Ja.
Und zwar, die erste wäre, du hast wahrscheinlich schon ein Aqua, wie heißt das? Aquajogging-Gürtel.
Nein, natürlich nicht.
Nicht?
Nein,
warum
ist ja
nicht?
Viel leichter. Ja, weil, also ich bin da fast Profi im Aquajoggen. Also dafür
ich habe keine Ahnung von
Aquajogging. Nein, es ist schon gut, wenn man den nimmt, weil das einfach für die richtige Bewegungsdurchführung wichtig ist. Und früher haben wir das im Internat auch ganz oft gemacht, aber irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo man so viel Aqua gejoggt ist, vielleicht auch verletzungsbedingt, dass man den Gürtel nicht mehr gebraucht hat. Und ja, das habe ich mir seitdem eigentlich so angewöhnt und nie wieder einen Gürtel genommen. Und ja.
Aber Moment, heißt es dann, du läufst auf dem Boden des Beckens oder bist du trotzdem in der Luft quasi und machst es selbst?
Ja, ich tauche immer 4 Meter tief und leite die Luft.
Ja, ich weiß ja nicht, in welchem Pool du unterwegs bist.
Nein, es geht beides. Also du kannst, und das habe ich auch gewechselt letzte Woche.
Ja.
Also ich war abwechselnd in einem Becken, was ganz tief ist, wo man halt die ganze Zeit sich über Wasser halten muss und dabei versucht, den Laufschritt und die Laufbewegung zu machen. Da kommt man eigentlich gar nicht vorwärts, wenn man die Bewegung richtig ausführt. Also kaum. Und dann war ich noch zweimal im Becken, wo ich stehen konnte und habe da halt die Laufbewegung gemacht. Da war ich dann mit dem Kopf immer genauso aus dem Wasser.
Okay.
Es war natürlich nicht ganz so anstrengend, dafür war die Laufbewegung sauberer. Und da ging es auch darum, das war immer vor der Physiobehandlung, um zu schauen, wie belastbar ist welche Stelle und ja, und einfach die Bewegungsabläufe besser nachvollziehen zu können. Aber an sich ist das Anstrengendere das, wo man nicht den Boden berühren kann. Und das ist auch, glaube ich, das Effektivere.
Okay, und trägst du so eine Kappe? Oder?
Nee, ich trage immer so einen ganz schicken Dutt.
Okay.
Und dann werde ich immer von allen Seniorinnen und Senioren bestaunt, die, glaube ich, denken, ich kann nicht schwimmen. Manchmal okay. Fragen sie auch ganz fasziniert, was ich denn da tue. Aber ja, ich bin da, also ist eigentlich so meine Community im Moment.
Ah ja, okay, cool. Und wie lange bist du da dann unterwegs? Ich muss dich das jetzt alles fragen, weil ich muss sagen, ja, meine Aqua-Jogging-Erfahrung ist relativ begrenzt.
Nicht so schlimm, da ist dir bis jetzt nichts entgangen. Aber hey, wir können das gerne mal zusammen machen.
Auf keinen Fall. Wobei,
ich warne dich vor, ich bin da ziemlich gut. Also.
Ja, hört sich so an, wenn du nicht mal einen Gürtel brauchst. Ich brauche wahrscheinlich einen, glaube ich.
Nein, ich bin da einfach nur sehr erfahren, glaube ich, verletzungserfahren. Okay. Aber so 60 bis 90 Minuten bin ich immer Aquajoggen.
Alter, was?
Ja, also und Freitag war ich dann noch danach. Und war ich danach dann noch 60 Minuten schwimmen. Also da habe ich mir die doppelte Portion gegönnt.
Das heißt, du warst, Alter, okay, 120 Minuten warst du dann einfach mal kurz schwimmen. Oder im Wasser.
Ja, im Wasser. Ja.
Okay.
Ich glaube, es ist für Schwimmer relativ normal. Aber für mich ist es schon bewundernswert als Läuferin, finde ich.
Ja, also, und ja, okay. Und wann sehen wir dich dann mal bei deinem ersten Triathlon?
Nee,
ich meine, du hast uns ja, also vor ein paar Wochen hast du ja auch mit dem Radtrainer gemeint, dass dir das jetzt mehr Spaß macht.
Ja, vielleicht sollte ich, also ich würde so ein Indoor-Triathlon machen, aber bei dem ich dann Aquajoggen darf statt schwimmen.
Okay.
Also es braucht ganz viele Bedingungen. Ich darf nur auf dem Indoor-Trainer Rad fahren und statt schwimmen muss es in einem Innenbecken Aquajoggen sein, dann bin ich dabei. Und das Laufen könnte auch noch Trailrunning sein vielleicht, statt Schlachtlaufen.
Eigentlich eine coole Disziplin, eine neue.
Ja, wenn jemand so eine Veranstaltung kennt, hey, dafür reise ich um die Welt.
Ja, okay, ja, das gut, ist echt interessant. Ich nicht. Aber,
nein, ich fieber sehr darauf hin, dass ich Donnerstag vielleicht eine positive Nachricht kriege und wieder mit dem Laufen beginnen darf, weil ich echt ungeduldig bin. Aber ich habe versucht, das Beste daraus zu machen und war auch froh, dass ich mich wenigstens bewegen konnte, weil nach der ersten Untersuchung sah es so aus, als darf ich erstmal gar nichts machen. Und da bin ich dann doch ganz froh, dass ich eigentlich nicht gar nichts machen durfte, sondern nach 6 Tagen das erste Mal im Wasser war. Und ja, es ist sicher nicht das Gleiche. Und wenn ich das erste Mal wieder laufen gehe, nach 2 oder 3 Wochen, was auch immer es dann am Donnerstag sein wird, wenn es gut ist, nach 2 Wochen, wird sich das sicher bemerkbar machen. Und die Bewegung ist natürlich eine andere und die Belastung, weil im Wasser hat man ja einfach keine Belastung oder auch auf dem Alter-G hat man ja keine Belastung, sondern ist ohne Gewicht quasi laufen. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich nicht zum gar nichts tun verdonnert bin.
Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für Donnerstag, das ist ja klar. Ich muss aber sagen, dass du mir sehr, sehr gut gefällst. Also du klingst zuversichtlich, positiv, würde ich jetzt sagen, so aus der Entfernung, so wie ich es einordnen kann. Ja,
ja, vielleicht, weil ich gerade übermüdet bin, einfach drüber bin. Vielleicht aber auch, weil die Schmerzen wirklich deutlich besser sind. Also ich spüre es kaum noch, immer nur in so ganz bestimmten Bewegungen. Obwohl ich dazu halt sagen muss, dass ich auch vorher das im Alltag jetzt nicht so extrem gespürt habe. Ja, auf der anderen Seite hilft es mir tatsächlich ein bisschen, dass es so Herbst-Winter wird, weil ich dadurch das Gefühl habe, dass der Sommer und die Saison vorbei sind. Mhm. Auch wenn es noch nicht 100% der Fall ist oder auch, du hast ja zum Beispiel auch eine Late-Season im Herbst und alles. Aber es ist was anderes, als wäre es jetzt April. Das muss ich schon sagen. Oder halt Juni oder Juli, weil ich echt das Gefühl habe, okay, jetzt ist es auch okay, jetzt kommt der Schnee in die Berge und dann ist die Trailrunning-Saison eh irgendwann vorbei.
Ja, das verstehe ich. Das Mindset ist einfach ein anderes. Also
genau.
Ja, es wird einfach ein Ticken gemütlicher und ruhiger. Es waren auch bei mir einige überrascht. Jetzt bei den Infinitrails dachten einige, das ist mein Abschlussrennen. Das ist ja tatsächlich noch gar nicht der Fall. Und ich kann das aber schon verstehen vom Gedanken her, weil es halt doch, ja, keine Ahnung, ist ja oft
ja,
so.
Ja, es kommt halt auch immer darauf an, wie früh man in die Saison gestartet ist. Ja. Ich bin sehr früh in die Saison gestartet. Aber ich weiß nicht, ich glaube, jeder muss da für sich und seinen Körper die beste Lösung finden. Oder vielleicht, es gibt ja auch Leute, die beide Saisonen durchlaufen, die im Winter in Europa, im Sommer in Europa laufen, im Winter in Neuseeland, in Australien und Südafrika eine Saison machen und sozusagen immer Saison haben. Aber ich glaube, dafür wäre ich wiederum nicht der Typ. Genauso wie ich froh bin, dass ich nicht irgendwie einen Wintersport kompetitiv mache, weil ich finde, die Belastung dann auch mental ist einfach zu stark. Ich brauche das schon, dass ich im Herbst dann eine Saisonpause habe, runterfahren kann und dann das Training zwar von vorne beginnt, aber man erstmal natürlich ins Grundlagentraining einsteigt und im Winter halt das Training ganz anders aussieht als im Sommer.
Also ich muss auch sagen, ich meine, meine Saison geht jetzt bis Ende November, das ist auch lang, aber ich brauche dann auf jeden Fall irgendwie kurz eine Pause und ich bin auch tatsächlich sehr, sehr dankbar, dass ich auch keine, also so wie eine Sophia Laugli zum Beispiel, Trailrunning im Sommer und Langlauf im Winter. Ich meine, man hat ja jetzt auch ein bisschen gesehen, dass ihr Körper es nicht ganz so gut wegsteckt, die war jetzt auch ein bisschen verletzt.
Ja, sie hat ja eigentlich jetzt nach Alga die Saison auf den Trails beendet, kompetitiv. Mhm.
Genau. Und deswegen, also mir wäre das auch viel zu viel. Ich finde das sehr bewundernswert, wenn man das kann. Aber ja, deswegen ist es genau das immer wieder die Thematik individuell und eben halt so, wie sich's gut anfühlt. Voll.
Ja, total. Na gut, ich frage dich nach dem Laufsong der Woche, weil ich ganz viele erboste Nachrichten bekommen habe, dass wir das letzte Woche nicht hatten. Und sogar meine Schwester hat mir eine Sprachnachricht geschickt, wo sie ganz sauer war, dass sie jetzt in der Playlist keinen neuen Song hat.
Der Laufsong der Woche.
Oh nein, ja, dann liefern wir mal nach. Ich habe tatsächlich auch vermehrt gesagt bekommen, dass einige Leute unsere Playlist beim Infinitrails angehört haben.
Oh, schön.
Fand ich voll schön, aber auch, wo ich mir auch dachte, boah, das ist ein wilder Mix. Also wirklich, ja, Hut ab. Ich liefere heute was sehr Ruhiges. Ich habe dir das Lied auch schon vor, ich glaube, 2 Wochen oder so geschickt. Das war so ein bisschen mein, mein Seelensong, keine Ahnung, der tut mir total gut, wenn ich irgendwie so ein bisschen Ruhe brauche, emotional gerade zu aufgeladen bin und vielleicht auch ein bisschen in meinem Kopf drin hängen. There's a Place von Rue Paines, super schönes Lied, passt auch voll zum Herbstanfang, finde ich. Passt auch voll, also ich habe den mir auch heute beim Spazieren angehört, so in München wieder zurück und so, wieder daheim und so weiter. Also es ist wirklich ein sehr schöner, ruhiger, emotionaler Song. Und genau, deswegen weiß ich gar nicht, ob er jetzt so perfekt für eine Laufplaylist ist, aber ja, das wäre meiner für die Woche. Genau.
Finde ich, kann man ihn auch einfach alternativ beim Aquajoggen hören, wenn man damit nicht laufen will.
Aber Vorschlag. Da muss man auch Gas geben, wenn man ohne Gurt läuft, sonst geht man ja unter. Deswegen weiß ich nicht, wie viel.
Okay, dann geht man einmal mit Gurt, um runterzukommen.
Ja. So, was ist denn deiner?
Ich habe dagegen einen sehr motivierenden Song. Ich habe Pump It Up. Ist auch ein Remix, also man wird es dann auf der Playlist sehen. Und ich habe den beim Aquajoggen auf den Open-Ear-Kopfhörern gehört, fast auf Dauerschleife. Zwischendurch bin ich immer mal wieder auf den Podcast Mordlust gewechselt, weil ich so ein bisschen genossen habe, dass den kann ich beim Laufen nicht anhören im Wald, weil oder wenn ich allein am Berg laufen bin, weil wenn es dann dämmert oder so, dann werde ich doch zum Schisser, wenn ich da gerade Mordlust auf den Ohren hatte. Aber wenn ich im Wasser bin, dann, also ich habe mich da ziemlich safe gefühlt und deswegen habe ich ab und an gewechselt. Aber auf jeden Fall der Song, den ich am meisten im Wasser gehört habe, um mich zu motivieren, da Bahn nach Bahn zu Aquajoggen, war Pump It Up und deswegen ist der diese Woche auf der Playlist.
Okay, sehr gut. So ein bisschen Mordlust im beim Aquajoggen, das stelle ich mir auch sehr witzig vor, das Bild. Wo, ja,
ja sehr dann, gut. Dann ist man halt abgelenkt, weißt du, dann vergeht die Zeit schneller, weil so, du schaust jede Bahn auf die Uhr und die Zeit vergeht einfach nicht. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich schaue nur noch alle 10 Bahnen auf die Uhr und dann vergeht die Zeit trotzdem nicht. Oder man merkt, dass man nicht mehr so sauber die Bewegung ausführt, nur weil man schnell 10 Bahnen schaffen will. Also man muss sich da schon echt gut austricksen können. Das ist eigentlich ein gutes mentales Training.
Okay, ja, gut zu wissen. Mal schauen. Ja, sehr schön. Also diese 2 Songs gibt es jetzt diese Woche neu in unserer Lauf-Playlist dazu. Mhm. Ja, sie wächst allmählich.
Sie wächst. Sehr Kommen schön. Wir zu den Community-Fragen, oder?
Die Community-Frage.
Genau, und die erste, die ich dir gerne stellen möchte, kommt von der Leonie. und sie fragt, wenn ihr die neue Trail-Kollektion eures Sponsors entwerfen dürftet, welche Farbe hätte diese?
Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich glaube, vor dieser Saison hätte ich immer pink geantwortet. Jetzt hatten wir dieses Jahr im Frühling und Sommer pink und jetzt habe ich gefühlt genug pink. Und deswegen bin ich jetzt eher so hintendiert. Also ich finde das Blau, was wir eben jetzt beim UTMB hatten, total schön und es bleibt ja jetzt auch noch ein paar Wochen, aber zu so einem Pastellfarbenen, weiß ich nicht, ja, das ist wahrscheinlich völlig falsch jetzt beschrieben, aber Richtung Türkis oder ja, ein helles Blau, aber halt so pastellig. Einfach, weil ich halt so Knallfarben nicht so toll finde. Also es kommt immer drauf an, manchmal in Kombinationen schon, aber wenn man es halt wirklich so oft dann tragen muss, dann ja, würde mir wahrscheinlich im Moment sowas Pastelliges besser gefallen. Aber kommt halt auch daher, dass wir jetzt gerade erst voll die pinke Kollektion hatten, dann so ein Dunkelblau, was beides total schön ist, aber was beides auch intensiv ist. Und ja, das ist so das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Was hast du da im Kopf?
Noch ganz kurz eine wichtige Frage dazu. Ich meine, das ist jetzt bei eurer aktuellen Kollektion auch so ein bisschen so, dass es quasi vom Oberteil in die Hose übergeht. Mhm. Würdest du dann quasi auch Hose und Oberteil beides farbig wählen oder würdest du sagen, eher das Oberteil farbig und die Hose schlicht in einem Schwarz zum Beispiel? Weil das ist ja auch...
Das kommt auch immer drauf an. Ich bin schon echt ein Fan von einfarbig. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel bei dem Pink ginge, das finde ich gar nicht. Da habe ich auch ganz selten die dazugehörige lila eine Hose angezogen und meistens eine schwarze. Ich finde, das kommt echt immer drauf an. Und alle Sachen auch nochmal in Schwarz zu haben, ist immer ein gutes Backup, finde ich. Oder auch alle T-Shirts nochmal in Weiß zu haben, damit man wirklich nicht ständig nur diese Farbe trägt. Weil ich meine, man trägt das dann Tag ein, Tag aus im Training, im Wettkampf, ohne Pause. Und das ist dann schon ganz gut, wenn man ein bisschen Abwechslung hat. Aber sonst bin ich schon ein Fan von einfarbig. Und gerade in Bezug auf das Pastellig, was ich jetzt gewählt habe, wäre einfarbig vielleicht gar nicht so schlecht.
Mhm. Okay.
Aber wie ist es bei dir?
Also, wo wir uns ähnlich sind, generell so dieses Thema schlichte Farben eher, beziehungsweise, also ich mag so Neonfarben auch überhaupt nicht oder so knalliges Zeug, finde ich fürchterlich. Mag ich gar nicht. Trage ich auch eigentlich nie. Und da muss ich echt sagen, da haben wir bisher auch immer, ja gut, jetzt sind wir orange unterwegs, aber
sehr, sehr orange.
Aber unser Rennoutfit ist ja doch sehr schlicht nach wie vor. Ja. Ist ja sehr viel weiß und schwarz. Das finde ich super. Ich meine, Schuhe und Socken, das darf wegen mir auch gern ein bisschen so ein Farbakzent sein, aber so das Outfit, das mag ich schlicht am liebsten. Und meine Lieblingsfarbe ist dunkelgrün, passt ja jetzt auch ganz gut zu Herbst und so ein bisschen gemütlicher und so. Deswegen so eine Vorstellung von mir wäre quasi ein dunkelgrünes Oberteil, sowohl Longsleeve als auch T-Shirt und die Hose nach wie vor in schwarz. Das wäre so eine Kombi, die ich super cool fände. So eine leichte, schlichte Farbe und die Hose schwarz, das finde ich gut.
Ja, das klingt gut.
Ich glaube, so würde ich
Dunkelgrün
gehen.
Ist schön, das stimmt. Aber ich finde allgemein so mal eine Kollektion oder irgendwas rausbringen zu dürfen. Also bei North Face gibt es das schon, dass es so zwei oder drei Collabs gab es schon mit Athleten, aber das war vor allem für Wintersport. Das finde ich so cool, wenn man das mal machen dürfte. Also die Vorstellung, aber es ist natürlich auch gleich, ja, man weiß nie, wie viel Freiheit man dann am Ende wirklich hat oder wie viel dann doch die Brand vorgibt. Aber sowas, ich finde den Gedanken, und das war auch das, was ich, als ich die Community-Frage gelesen habe, gedacht habe, ist schon cool, wenn man sich vorstellt, dass man einfach auswählen könnte oder mitsprechen könnte bei der nächsten Kollektion. Ist schon nicht schlecht.
Voll, ja. Also ich finde das auch spannend, aber ja, ich glaube, das macht schon Sinn, dass man das nicht so richtig macht. Ich meine, auch da sind die Geschmäcker so verschieden. Ich meine, stell dir vor, Dioni und ich müssten jetzt quasi zusammen als Beispiel eine Kollektion entwerfen. Ich glaube, wir würden uns da in 10 Jahren nicht einigen. also als Beispiel. Und ich glaube, genauso ist es mit jedem anderen Teammate oder wie auch immer man sich da zusammenpackt. Deswegen, also die Uni ist ja auch so ein Pink-Fan. Das würde bei mir nicht passieren.
Aber ich glaube, es würde dir schon gut stehen. Also sei da mal nicht so abgeneigt. Hier, wenn dann ein pinkes T-Shirt kommt, das würde dir sehr gut stehen. Da bin ich mir wirklich sicher.
Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber ja, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl.
Aber, ja,
aber eine schöne Frage auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Und ich bin auch ein Fan von knallfarbenen oder halt auffälligen Socken. Das finde ich schon auch, das ist cool.
Ja, voll. So ein kleiner Akzent, so ein Tupfer. Ja. Ja, und auch eine schöne Frage, die kommt vom Thomas. Und er fragt uns, was denkt ihr, ist das beste Alter, um mit dem Trailrunning zu beginnen? Was meinst du?
Ich würde schon sagen, grundsätzlich jedes. Jeder kann jederzeit mit Trailrunning beginnen, wenn er das will. Und das ist ja auch das Coole, finde ich, so an dem Sport, dass es da eigentlich kein richtiges oder falsches Alter gibt. Ich verstehe schon, dass es halt toll ist, wenn man schon irgendwie einen Hintergrund im Laufen hat oder halt früher dazu kommt und dann eher mal die kürzeren Strecken erst läuft, viel Grundschnelligkeit aufbaut und sowas. Das ist sicher sinnvoll. Und muss auch bei mir selber sagen, ich wäre im Nachhinein, glaube ich, gerne, obwohl ich die Grundschnelligkeit dann von der Bahnenstraße mitgenommen habe, aber früher mal zu so Bergläufen gekommen. Es gibt ja auch so Rennserien von Verticals oder so. Das ist einfach ja schon früher, wenn man noch in der Jugend ist oder so, einem erlaubt, am Berg zu laufen, ohne dass man vielleicht gleich lange Strecken läuft und sich ein bisschen kaputt macht. Aber ich glaube, es gibt kein richtiges Alter. Ich glaube, man kann, egal wie alt man ist, wenn man sich das zutraut, einfach mit dem Trailrunning beginnen.
Ja, ich finde es ganz interessant. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum. Aber mir ist als Zahl so vor 20 in den Kopf geschossen. Ich weiß nicht mal, warum, aber ich finde halt, Trailrunning ist ja schon, also ich finde es tatsächlich, ich bin schon bei dir. Ich glaube auch, dass man da im Grunde einsteigen kann und sollte, wenn man einfach das Gefühl danach hat und die Lust drauf hat. Also es gibt da irgendwie nicht ein richtig oder falsch, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass halt so eine Grundlagenausdauer wahnsinnig hilfreich ist für Trailrunning, weil sonst ist es halt auch einfach, keine Ahnung, es ist schon einfach dann hart so. Und ich glaube auch, was wahnsinnig wichtig ist für Trailrunning, meiner Meinung nach, zumindest wenn man so in diese Richtung wirklich mit Bergen und so geht, so ein bisschen Verbindung zu den Bergen zu haben, weil ich habe das jetzt schon ein paar Mal mitbekommen, dass manche, die wahnsinnig große Lust auf Trailrunning haben und da neugierig sind und so und damit angefangen haben, voll schön, aber da gibt's eben doch, und das ist ja auch gut so, diesen Respekt vor den Bergen und gerade vor Höhe oder wenn es dann so ein bisschen ausgesetzter wird oder so, aber gar nicht mal unbedingt das, sondern wirklich, wenn es schon einfach nach oben geht, ist dann so eine Trittsicherheit und so ja mega wichtig. Und das hat man ja auch vor allem dann, wenn man schon ein bisschen in den Bergen unterwegs war. Und ich glaube, deswegen fände ich es wichtig, wenn man wirklich so ein bisschen, ja, sich Zeit lässt mit Trailrunning und so nach und nach reingeht.
Ja, aber dieses mutig sein und sich dran gewöhnen ist ja eher besser, je früher man damit anfängt. Also wenn ich jetzt mich mit Johannes vergleiche zum Beispiel, der einfach in den Bergen und auf einer Alm groß geworden ist, der hat ein ganz anderes Urvertrauen am Berg. Also wir können keinen Downhill zusammenlaufen, weil er, also das ist einfach nicht zu vergleichen. Ich hinterfrage gefühlt jeden Schritt, obwohl ich auch jetzt seit 5 Jahren in den Bergen laufe und auch waghalsig Downhill laufen kann, aber es ist trotzdem einfach nicht das gleiche Urvertrauen in den Berg, was da gegeben ist. Und ich glaube schon, dass es da hilft, wenn man früh anfängt. Und ich meine ja nicht, dass man dann früh lange Strecken laufen soll, sondern ich glaube schon, dass es ratsam ist, bis man 20 ist, vor allem kurze Strecken zu laufen, Verticals zu laufen, Distanzen um 10 bis 20 Kilometer, vielleicht mal 30, aber nicht länger zu laufen und dann erst wirklich, ich meine, ich habe glaube ich mit 23 meinen ersten Ultra gemacht und ich finde, das war schon früh. Also je früher man damit beginnt, desto eher macht man ja den Körper kaputt oder vielleicht auch seinen ja, andere Stellen im Körper, ob das ein Hormonhaushalt ist oder sowas. Deswegen, da muss man einfach vorsichtig sein, wenn man so früh so lange Strecken läuft. Das wird man erstmal gut vertragen, aber auf Dauer kann das ganz schön gefährlich sein. Und deswegen denke ich, da sollte man, oder es ist ratsam, wenn man da einfach erstmal noch auf den kürzeren Strecken bleibt, um auch die Grundschnelligkeit aufzubauen oder nicht zu verlieren. Und du hast schon recht, man sollte sich da langsam rantrauen. Man sollte eine gewisse Sicherheit am Berg haben. Aber ich glaube, das entwickelt sich ja eigentlich nur gut, wenn man früh anfängt und sich langsam dran gewöhnt, als wenn man halt dann das erste Mal kommt und direkt erstmal 100 Kilometer bei einem richtig technischen Sky Race Ultra läuft oder so.
Ja, ich glaube, ich meinte eher so ein bisschen so dieses, weil viele ja wirklich immer denken, bei Trailrunning muss man sofort in dieses, an den Berg so. Und das stimmt ja nicht.
Gar nicht.
Sondern es kann ja auch, können ja erstmal auch die Isar-Trails zum Beispiel sein, um wirklich, und das meinte ich so ein bisschen mit Grundlage, ich glaube, das ist schon wichtig, so vielleicht einfach eher so ein bisschen die, weiß ich nicht, nicht so technisch anspruchsvollen Trails nehmen und vielleicht auch erstmal einfach so ein, beim Laufen halt so ein bisschen dahin finden. Das meinte ich, glaube ich, eher so ein bisschen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Aber generell hast du recht, also es gibt da jetzt kein Eintrittsalter. Aber irgendwie hatte ich tatsächlich direkt 20 im Kopf. Ja,
weiß nicht. Ja, ich erinnere mich noch, als ich früher im Verein war und halt Bahnmeisterschaften und so gelaufen bin, da war es, glaube ich, Eintracht Hildesheim, die immer ihre schnellen Mädels, die auf der Bahn und über die Hindernisse schnell waren, nicht nur crosslaufen lassen haben, das haben wir auch gemacht, sondern auch zu den deutschen Berglaufmeisterschaften immer gefahren sind. Und dann haben die sich auch manchmal qualifiziert für so U18 und U20 EMs und WMs. Das fand ich so cool. Aber gleichzeitig habe ich mir das selber nie zugetraut, weil ich immer gedacht habe, naja, ich trainiere ja nicht in den Bergen und die Berge sind dann zu weit weg. Und obwohl dann deutsche Meisterschaften zum Beispiel mal am Brocken waren, was bei uns in der Nähe ist und auch wirklich nicht alpines Gelände ist, sondern halt einfach eine Erhöhung im nördlicheren Teil von Deutschland, habe ich mir das da einfach nicht zugetraut. Ich habe das bewundert bei den Mitläuferinnen, aber ich habe es kam für mich gar nicht in Frage, dass ich das auch machen könnte. Und das fand ich so faszinierend, das ist mir eigentlich vorhin erst wieder so richtig eingefallen, als ich über die Frage nachgedacht habe, weil als ich dann das erste Mal auf den Trails unterwegs war, 2017, was natürlich viel, viel später war und durch Zufall war und so, habe ich überhaupt nicht so die Parallele direkt dazu geführt, dass ja eigentlich Berglauf und Trailrunning ja irgendwo sich vermischt und dann eine Sportart wird und ich früher davor so Respekt hatte und ja, damals auch gar nicht wusste, dass es sowas wie Trailrunning gibt, wo man den Berg dann auch wieder runterläuft und noch einen hochläuft oder so.
Ja, das finde ich eh interessant. Das war bei mir auch so, dass ich halt irgendwie, dass es Trailrunning gibt, das war mir überhaupt nicht bewusst voll lange. Also ich bin halt wahrscheinlich im Grunde genommen unwissend habe ich es genauso gemacht, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe und bin halt quasi auf Trails ab und zu schon gelaufen, ohne dass ich wusste, dass ich jetzt auf Trails laufe sozusagen. Ich glaube, deswegen war dann dieser Switch für mich irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer, weil ich halt davor nie zwischen irgendwas einen Unterschied gemacht habe. Für mich war halt alles Laufen so.
Ja,
Ist
es ja auch.
Ist es ja auch, genau. Aber ja. Ja, das waren die zwei Community-Fragen heute. Kurz und knapp, aber sehr schön beide. Ja.
Ja, wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit, weil Katharina gleich wieder in der nächsten VP ist. Ja, das dürfen wir nicht vergessen.
Genau, deswegen alles schön durchdacht, ja.
Ja, weil das dürfen wir uns nicht erlauben, dass sie da vergeblich auf uns wartet. Das wäre furchtbar, obwohl das hier ganz interessant ist, weil es gibt irgendwie an jeder Verpflegungsstation, also man darf theoretisch, könnte man alle 5 Kilometer, gibt es eine Verpflegungsstation, man könnte theoretisch bei jeder verpflegen. Aber es gibt so jedes Mal unterschiedliche Regeln. Bei manchen muss man draußen davor warten, bis die Läuferin einläuft und darf erst dann mit ihr reingehen und erst dann Taschen holen, also was gar keinen Sinn macht, weil man dann halt einfach, dann kann man sich selbst schneller verpflegen.
Ja.
Und vor allem gestern, wo es so strömender Regen war, war das echt schrecklich. Wir standen manchmal 1,5 Stunden vor so einem Gatter von einer Sporthalle und durften wirklich erst in dem Moment rein, wo Katharina dann kam.
Boah, das ist ja fürchterlich.
Ja, auch für sie, weil man halt nichts ausbreiten kann vorher oder vorbereiten kann. Das, was ja eigentlich der Sinn vom Crewing ist, dass man die Flaschen schon aufgefüllt da liegen hat, dass man schon ihr einen Teller mit Nudeln hinstellen kann, dass man schon die Armwärmer, die Wechselschuhe und das Wechsel-T-Shirt hinlegen kann. Also das ist total interessant und es wechselt halt hier so von Dorf zu Dorf. Je nachdem, wie die Leute da drauf sind, die Freiwilligen, sind die Regeln anders. Manchmal darf nur ich sie verpflegen. Manchmal ist es okay, dass Johannes, ich und ein Filmer dabei sind. Es ist wirklich faszinierend.
Okay, spannend. Ja, aber das macht es ja dann irgendwie echt zu so einem, ja, zu so einem Erlebnis irgendwie. Also ich bin sehr gespannt, was du noch erzählst.
Ja, und was ist du ein noch besonderes erlebst. Abenteuer.
Ja.
Ja, gut, bevor wir die Verabschiedung machen, haben wir noch eine kleine Ankündigung.
Also quasi im Grunde, ja, passt ganz gut zur Verabschiedung im Grunde. Es klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber wir haben halt festgestellt, dass wir tatsächlich noch gar keine Sommerpause gemacht haben in dem Sinne.
Weder letztes Jahr noch dieses Jahr eigentlich.
Ja, genau. Also noch nie. Und ja, es ist tatsächlich ab und zu gar nicht mal so einfach, das mit dem Podcast hinzubekommen. Ich meine, wir kriegen das immer hin und das ist uns auch sehr wichtig und das ist auch alles gut so. Aber trotzdem, glaube ich, ist es jetzt mal an der Zeit, dass wir beide mal kurz den Kopf lüften.
Genau. Wir machen eine kleine Spätsommer-Herbst-Off-Season sozusagen vom Podcast. Wir werden in der Woche vom 7. Oktober, also um genau zu sein, am 10. Oktober, an dem Donnerstag, wo ja immer unsere Folgen eigentlich erscheinen donnerstags, wieder für euch da sein, wie gewohnt. Aber machen jetzt erstmal drei Wochen eine kleine Pause. Und solange könnt ihr ja alte Folgen von uns hören.
Die Folge 0 nochmal.
Du hast vorhin gesagt, dafür sollen wir keine Werbung machen, weil du sie selbst nicht so gut findest.
Nein, das stimmt nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe reingehört, aber ich selbst konnte sie mir nicht anhören. Das ist natürlich ein Unterschied, weil das wirklich, also da merkt man halt, das war halt die Folge 0. Also da
aber
lese
du hast
ich
ein Kompliment für dein Schmunzeln bekommen. Das ist schon
ja,
auch.
Ja, das stimmt. Beim Hören. Aber ja, ich hoffe, ihr bleibt uns treu und seid uns nicht böse für diese kleine Pause. Drei Wochen gehen sehr schnell rum, wie wir alle über die letzten Monate, Wochen gemerkt haben. Das ist quasi ein Fingerschnipsen und schon ist es soweit und der 10. Oktober ist wieder da. Aber ja, eine kleine Pause vom Mikrofon ist vielleicht für uns
zweimal. Ihr kriegt
zwei
auch eine kleine Pause von uns, genau. Ja. So muss man das sehen.
Ja.
Und dann können wir mit voller Energie ganz vielen neuen Community-Fragen und Themen
und
ins
Songs.
Neue Jahr starten. Genau, und Songs. Gut.
Ja. Genau so ist es. Ja, deswegen ist es jetzt quasi eine Verabschiedung für ein bisschen länger oder sagen wir ein auf bald. Also irgendwie meine Verabschiedungsworte werden immer schlimmer in den letzten Wochen, habe ich echt festgestellt. Ja.
Ja, ich bin da immer knallhart. Also ich sag tschüss und dann bin ich weg.
Ich glaube, ich versuche immer irgendwas Schönes noch zum Schluss zu sagen und finde da nichts. Und dann wird es eigentlich eher komisch. Deswegen belasse ich es jetzt einfach mal dabei. Es war eine sehr schöne Folge.
Ja.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Und genau, wir hören uns in drei Wochen wieder.
Tschüss.
Tschüss.